Willkommen beim BookTok Podcast. Du liest gerne Bücher und möchtest wissen, wie Autorinnen und Autoren Romane und Sachbücher schreiben? Dann bist du hier genau richtig. Hier sprechen Benedikt Welz, Doris Dürrie, Alena Schröder und viele andere darüber, wie ihre Bestseller entstehen. Vielleicht motiviert dich das, deinen Traum vom eigenen Buch mal umzusetzen. Wir sind ein Projekt von Korrektiv, dem gemeinnützigen Medienhaus.
Ich bin ein ganz großer Anhänger des demokratischen Prinzips in der Politik, aber in der Kunst ist es natürlich verhängnisvoll. Da landet man beim rührenden Herr Hirsch und bei Herzilein. Und es ist in der Literatur bei Büchern nicht anders. Sie möchten um Gottes Willen nicht die 10 meistverkauften Bücher Deutschlands in Ihrem Regal stehen haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache seit 22 Jahren dieses Experiment, diesen Menschenversuch, diese Bücher wirklich zu lesen. Das ist kein Vergnügen. Freiwillig würde ich das nicht machen. Ich mache das nur, weil ich dafür unverschämt viel Geld bekomme.
Herr Scheck, pro Jahr erscheinen in Deutschland 70.000 Bücher ungefähr. Das heißt, Sie sind eigentlich in der Lage eines Wales, der Tonnen von Wasser in sich hineinschwappen lässt, um dann ein bisschen Plankton herauszufiltern. Welchen Filter benutzen Sie? Was ist Ihr Filter, um zu bestehen in dieser Form?
Also ich glaube, dem Wal geht's um den Grill, weniger um den Plankton. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Biologie ausweichen. Und die Zahl, die ich gehört habe, waren mal 90.000 Neuerscheinungen. Aber vielleicht sind es inzwischen auch bloß noch 70. Es sind jedenfalls viel, viel, viel zu viele, um sie alle zu lesen. Also muss man sich da Strategien, ein Raster oder sowas überlegen. Ich war ja nicht freiwillig, darf ich sagen, als Rettungssanitäter eingesetzt bei meinem Zivildienst. Und da musste ich die sogenannten Prinzipien der Triage lernen und eine literarische Triage nehme ich quasi jeden Tag vor, wenn die Post kommt. Die Triage beim Rettungsdienst besteht einfach in der Einteilung der Verletzten in Patienten, denen man sofort helfen muss, Patienten, denen man später helfen kann und Patienten, denen nicht mehr zu helfen ist. Also diese dreierlei Unterscheidung muss getroffen werden. Und so ähnlich gehe ich auch vor bei den Büchern, die mich erreichen. So etwa 3.000 kommen jedes Jahr bei mir an. Ich war ja früher Redakteur im Deutschlandfunk. Da hatte ich auch eine Mitarbeiterin, die mir da ein bisschen unter die Arme griff. Inzwischen bin ich selbstständig und muss also meine Pakete selber nach drinnen holen und auf dem Küchentisch aufreißen. Und ich habe oft merkwürdig zerschnittene Hände, was nicht daran liegt, dass ich auch ein sehr passionierter Hobbykoch bin und mit meinem Tranchiermesser schlecht umgehen kann oder mir Opfer des Austernmessers werde. Nein, das liegt daran, dass man sich an Papier übel verletzen kann. Papier ist gar nicht so harmlos, wie es tut. Das heißt, bis ich diese Bücherpakete aufrupfe, da habe ich nicht selten schon Blut an den Händen buchstäblich. Und wenn ich dann auch noch den neuen Sebastian Fitzek auspacke oder die neue Susanne Fröhlich oder den neuen Paulo Coelho, dann können Sie sich vorstellen, wo der landet. Ja, leider eben nicht bei denen nicht mehr zu helfen ist, die sofort ich in meinen Keller trage, sondern das sind die Bücher, die meistens auf dieser Bestsellerliste landen. Deshalb, die bewahre ich mir schon mal fein auf, weil ich denke, wahrscheinlich komme ich um die nicht rum.
Wie viele Bücher lesen Sie denn pro Tag oder pro Woche?
Also pro Tag lese ich leider noch nicht mal eins. Ich habe das mal gezählt, aber das ist schon über 10 Jahre her. Da waren es 2-3 Bücher die Woche. Also ich lese so etwa 150, wenn es hochkommt, 180 Bücher im Jahr.
Aber jetzt mal unter uns, wenn ein Fitzek kommt, lesen Sie den wirklich?
Wenn ich mich über ein Buch in der Öffentlichkeit äußere, dann habe ich es von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Das zählt sozusagen zum literaturkritischen Ethos, für das ich doch stehen möchte. Ansonsten würde ich dieses Ethos meiner lieben Kolleginnen und Kollegen von der Literaturkritik nicht allzu hoch einschätzen. Ich glaube, vielleicht so wie Gebrauchtwagenhändlerinnen und Händler.
Nun haben wir über Ihren Filter gesprochen. Wie funktioniert Ihrer Meinung nach der Filter des Buchmarktes? Also was überlebt da und wie funktioniert das?
Oh, das ist natürlich, wenn ich das genau wüsste, dann würde ich sofort einen Verlag eröffnen und nur noch die Bücher machen, die diesen Filter des Buchmarktes ideal bedienen. Das Schöne an unserer Branche, lieber Kurt Schnippen, besteht ja eben darin, dass wir nicht durch einen Algorithmus ersetzbar sind. Diesen Algorithmus, den offenbar Amazon besitzt oder sowas, oder Thalia, die empfangen ja gar keine Verlagsvertreter mehr, sondern regeln den Einkauf über die Ergebnisse ihrer KI-Aufbereitung. Aber das ist in der Literatur, Gott sei Dank, nicht so einfach. Natürlich hat man als 28-Jährige, die vielleicht schon ein Star ist mit der Musik, die man macht, oder als Schauspielerin, heutzutage bessere Karten, wenn man einen Roman geschrieben hat, als denn als 78-Jähriger, der Kammergerichtspräsident war und jetzt im Ruhestand vielleicht auch mal Belletristik schreiben möchte. Aber das war zu allen Zeiten so. Einen literarischen Jugendkult gab es schon eigentlich zu Lord Byrons Zeiten. Big Bad as Lord Byron, das ist immer noch, also denken wir an Oscar Wilde, das sind im Grunde Modetrends, die schon im 19. Jahrhundert waren und die ja nicht immer das Schlechteste befördert haben. Goethe war auch mal wahnsinnig hip mit den Leiden des jungen Werthers, ja, musste dann allerdings im Laufe seines langen Lebens auch erleben, dass sein Schwager Vulpius ihn überflügelte mit seinem Rinaldo Rinaldini. Quatsch, was ihm doch etwas verdrossen hat. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Aber die Buchtitel von Harald Schmidt, Endlich schwanger dank veganem Pilates, die zeigen einem schon ein bisschen die Richtung, wie die Aufmerksamkeitsökonomie des Buchhandels und auch des Feuilletons funktioniert.
Welche Rolle spielen denn heutzutage die klassischen Feuilletons noch, die Talkshows, die Literaturpreise und neuerdings das, was auf sozialen Medien an Literaturkritik formuliert wird?
Naja, ich vergleiche die Bedeutung des deutschen Feuilletons mit einem Bild, das ich von meinem alten Freund und Lieblingsautor aus den USA, Kurt Vonnegut, übernommen habe. Ich vergleiche die Bedeutung dieses Feuilletons immer gerne mit einer aus 6 Meter Höhe abgeworfenen Bananencremetorte. Also man sollte sich über die Konsequenzen des Tuns im Feuilleton vielleicht keine allzu großen Illusionen machen. Aber wir haben durchaus, wir Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker, eine Funktion als Gatekeeper, nämlich, dass wir die Aufmerksamkeit richten auf die Bücher, die unserer Meinung nach im Mittelpunkt stehen sollen und weniger auf die Bücher, die jetzt mit den großen Trommelwirbeln der PR-Agenturen da nach vorne getragen werden sollen. Ich durfte jetzt auf der letzten Frankfurter Buchmesse auf der ARD-ZDF-Bühne ein paar Mal auftreten und habe da meine Lieblingsbücher vorstellen dürfen. Und ich hielt den neuen Gedichtband von Daniela Seel hoch, die ja auch eine wunderbare Verlegerin ist, die seit bald 20 Jahren das literarische Leben durch ihren Verlag Cookbooks hier aus Berlin bereichert. Das ist eine der feinsten Adressen, wenn man Gegenwartslyrik sucht, deutschsprachige Gegenwartslyrik jedenfalls. Und die ist aber selber Lyrikerin und hat bei Surkamp gerade einen fantastischen Lyrikband veröffentlicht nach Eden. Und ich sagte, diese Buchmesse in Frankfurt wird eigentlich nur veranstaltet, um solche herausragenden Neuerscheinungen wie die von Daniela Seels nach Eden zu besprechen und zu preisen und nicht um das Greisengemurmel eines Thomas Gottschalks, des Stammtischgehetze von Thilo Sarrazin oder den Schwachsinnsschwurbler Peter Hane irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken. Also insofern, das Feuilleton sehe ich als eine Art Stiftung Warentesten, korrektiv zu dem, was eben so die Medienmeute an Prominenz durchs Dorf treibt.
Ich war lange Ressortleiter und habe dann an mir beobachtet, dass ich Texte nicht mehr genieße, sondern nur noch röntge. Gibt es als Literaturkritiker eine ähnliche Veränderung, eine Deformation professionell, wo Sie über sich selbst sagen würden, ich habe, weil ich mich so intensiv und so lange mit Literatur beschäftigt habe, eigentlich verlernt, Literatur zu genießen?
Nein, das wäre ja furchtbar. Dann würde ich vielleicht doch mir einen anderen Beruf suchen. Die Freude am Text, am Lesen, die habe ich nie verloren. Und auch wenn mich natürlich, ich mache das jetzt im Grunde seit bald 50 Jahren, wenn mich da das eine oder andere Mal ein Verdruss plagt oder ich mit meinem Ego eine Blessur davon getragen habe oder mein Leben ist ja auch keine einzige Kette von Triumphen und Siegen und Siegsbeweisen, sondern also in irgendeiner Weise mein Seelchen wund gescheuert habe, dann kann ich mich doch darauf verlassen, dass die Texte, die für mich so eine Art Beseligungsquelle sind, mich da verlässlich wieder aufrichten. Für mich war Literatur immer eine Quelle der Freude, des Vergnügens. Und auch wenn ich jetzt mal auf den Verlag sauer bin oder auch wenn mir eine Autorin querkommt oder sowas oder gar noch meine liebe Kolleginnen und Kollegen über mich herfallen, immer sehr zu Unrecht, ohne jeden Anlass, ohne provoziert worden zu sein, selbstverständlich, dann muss ich eigentlich nur zu einem Donald Duck-Heft in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs, gezeichnet von Karl Barks, greifen oder zu einem Shakespeare-Stück oder zu einem Stück von Arno Schmidt oder zu irgendwas von Theodor Fontane und Jane Austen. Und es richtet mich verlässlich wieder her und repariert mich oder restauriert mich.
In Ihrer Sendung Druckfrisch stellen Sie so im Schnitt 3 Bücher vor pro Sendung. Ist das immer für Sie Beseligungsliteratur, so wie Sie es eben beschrieben haben? Oder gehen Sie da auch Kompromisse ein im Sinne von, das muss ich jetzt mal machen, weil es wird ein Bestseller und mein Publikum erwartet zu Recht, dass ich dazu eine Meinung habe?
Also Druckfrisch besteht ja aus 2 Interviews, einer Buchempfehlung und meiner Besprechung der 10 aktuellen Titel auf der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch oder Belletristik. Insofern stelle ich in diesen 30 Minuten streng genommen also mindestens 13 Bücher vor. Jetzt kann man eben die Spiegel-Bestsellerliste mal separat lassen. Dann sind es 2, die im Interview vorgestellt werden und eines, das ich als Empfehlung zu Beginn vorstelle. Das ist natürlich nicht immer die Flughöhe von Jane Austen, Friedrich Hölderlin, Theodor Fontane oder William Shakespeare, weil die Sendung heißt ja Druckfrisch, auch wenn wir sie im Insider-Jargon gern Dreckfrosch nennen. Natürlich handelt es sich um eine Sendung der Neuerscheinungen. Und streng genommen, also wir halten es mit der Aktualität da nicht ganz so rigide, es reicht uns, wenn das Buch in diesem Jahr, in dieser Saison im Idealfall erschienen ist, also in diesem Halbjahr. Wir unterscheiden ja eigentlich, Literaturkritik ist ja ein bisschen wie Baumwollpflücken, da gibt es also Frühjahr und Herbst, das sind so die beiden Saisons der Literaturkritik. Also das sind die Neuerscheinungen, das ist der Pool. Und Gott sei Dank habe ich da ja die internationale Gegenwartsliteratur zur Verfügung und muss nicht nur im Moostopf der deutschsprachigen Literatur mich aufhalten und den lieben langen Tag Christa Wolf lesen oder sowas, sondern ich darf über den nationalen Tellerrand hinausschauen und darf mir eben auch Autorinnen und Autoren aus Südamerika oder aus Asien oder sowas oder aus Afrika wünschen und die präsentieren. Allerdings, auch das gehört zum Betriebsgeheimnis von Druckfrisch, wir sollten immer ein deutschsprachiges Interview machen und ein synchronisiertes, also nicht mehr als ein synchronisiertes, weil synchronisierte Interviews laufen tatsächlich, das musste ich bitter lernen, im Fernsehen schlechter als in der Muttersprache geführte Interviews. Das ist eine Erfahrung, die musste sogar die Sportschau machen, als die mal den damaligen Olympiasiegler und Weltrekordler Carl Lewis zu Gast hatten, gingen die Quoten runter, weil Herr Lewis kein Deutsch sprach. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und so nützt mir eben Umberto Eco im Interview auch weniger wie Magda Schneider oder sonst jemand. Also ich bin gut beraten, auch deutschsprachige Autorinnen und Autoren zu Wort kommen zu lassen, was ich sehr gern mag. Aber wie gesagt, natürlich ist es nicht immer möglich, dass ich für jede Sendung sage, bitteschön, das ist die neue Jane Austen, das ist die neue Irmgard Keun. Aber ich bin auf meinen Track Record in den letzten 22 Jahren, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so unstolz. Also ganz furchtbar daneben lag ich nicht.
Ist der Eindruck richtig, dass Sie vor allen Dingen Bücher vorstellen, die es ohne Ihre Empfehlung schwer hätten?
Naja, also das ist natürlich Teil eines literaturkritischen Ethos, dass ich jetzt ungern mich vor den Wagen spannen lassen von Büchern, die Selbstläufer sind. Also die gar nicht unbedingt die Fürsprache des Feuilletons nötig haben. Andererseits, gemessen an meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, kenne ich eigentlich wenig Berührungsängste, was Genreliteratur angeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die schönsten Orchideen auf den größten Misthaufen wachsen. Das heißt, Science-Fiction oder Fantasy oder Horror ist mir durchaus willkommen, während ich eher eine gesunde Distanz zum Krimi pflege, weil ich jedenfalls Tatort und Co. furchtbar langweilig finde und die literarischen Entsprechungen dazu auch. Davon gibt's genug. Aber wie gesagt, Stichwort Romantasy, eigentlich finde ich Romane über vögelnde Drachenreiterinnen ganz wunderbar. Das habe ich in meiner Kindheit gelesen und die kann man besser machen, so wie sie Maren Zimmer Bradley geschrieben hat oder Ursula K. Le Guin oder Anne McCaffrey, oder man kann es eben auch schlechter machen. Aber in jedem Genre muss man eben seinen Geschmack auch ein bisschen entwickeln und kultivieren. Insofern, wenn ich ehrlich bin, ich möchte gerne als Literaturkritiker unausrechenbar bleiben. Also ich möchte eben nicht so festgelegt sein, dass es heißt, na klar, jetzt hat er wieder den neuen Suhrkamp-Buben, den Szenebub der Saison und so weiter, sondern dieses gewisse Element, dass ich eben Freude empfinden kann an einem sehr gut gemachten Kochbuch, genauso wie an einem Lyrikband, das gehört dazu. Tom Wolfe würde sagen, a man in full.
Sie kommen quasi von der Buchmesse, wenn man das mal großzügig betrachtet.
Ich habe sie noch im Gefieder.
Ja. Ja. Sie besuchen die Buchmesse seit dem 13. Lebensjahr, steht in Ihrem neuesten Buch. Wie hat sich Ihr Blick verändert? Wie blicken Sie auf den 13-Jährigen, beziehungsweise wie blickt der 13-Jährige auf Sie?
Als 13-Jähriger, als Jugendlicher, der ich da aufschlug, ich hatte ja mit 13 tatsächlich eine literarische Agentur gegründet und wackelte da als Agent über die Flure, da habe ich natürlich gezittert, ja, vor der eigenen Kühnheit. Da war jeder Gesprächstermin mit einem Lektor im Grunde schlimmer als eine Abitursprüfung. Aber diese Verblüffung, die man in seinen Gegenübern da erzeugte, die war für mich auch heilsam. Wissen Sie, ich habe ein unglaubliches Glück gehabt. Ich komme eben aus dieser Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Szene, dem sogenannten Fandom, und gab eben auch so ein Fanzine heraus. Das ist ein Begriff, den heute sehr viele Menschen mit der Heavy-Metal-Szene verbinden, weil es da noch eine Fanzine-Kultur gibt. Fanzines, Fan-Magazines, das ist ja so eine Zusammenziehung, also Fan-Magazine sind entstanden in den 20er und 30er Jahren rund um die Science-Fiction- und Fantasy-Zeitschriften. Amazing Stories, Astounding Stories und ihr Fantasy-Pendant Word Tales. Da gab es in New York schon Leute, die konnten von diesem Zeug, dem Word-Stuff, nicht genug bekommen und gaben eben ihre eigenen Fan-Magazine heraus. Die gründeten teilweise sogar WGs, die Futurians beispielsweise, die dann selber zu Autoren wurden, und es war sogenannte Pulp-Fiction, also Pulp-Magazines. Wir können diesen Begriff dank Quentin Tarantinos Film inzwischen auch in Deutschland ein bisschen einordnen. Und für die habe ich mich als kleiner Junge begeistert, mit der Passion, wie man es eben nur als kleiner Junge oder als kleines Mädchen fürs Geigespielen, fürs Klavierspielen, fürs Fußballkicken oder so an den Tag legen konnte. Und mir war völlig klar, ich möchte das beruflich machen oder ich möchte damit irgendwas zu tun haben. Gab dann eben so ein Fanzine heraus und wollte da ein Interview nachdrucken, das ich im amerikanischen Fernsehen, das ich abonniert hatte, gelesen hatte. Man musste, wenn man sich für diese Art von Literatur interessierte, Englisch beherrschen. Weil damals erschienen in den 70er Jahren in den deutschen Taschenbuchverlagen, in den Städten der wahren Geistesheroen, Bastei, Lübbe, Goldmann, Heine, wie sie alle heißen, da waren ja die Taschenbuchumfänge noch normiert. Das heißt, die brachten es fertig, aus einem 600-700-Seiten-Roman im Original ein 128-seitiges Taschenbüchlein zu machen. Und das fiel selbst 9-jährigen Lesern auf, dass das Raumschiff bitteschön doch mit 5 Personen gestartet ist, aber auf Seite 60 waren bloß noch 3 davon übrig. Wo sind die anderen beiden hingekommen? Die sind den Kürzungen zum Opfer gefallen. Also man musste Englisch lernen und das brachte ich mir mit Hilfe einiger Comics wie Judge Dredd und wie sie alle hießen, selber bei und habe das dann auch relativ schnell perfektioniert.
Nun haben Sie im Jahre 2024 auf der Literaturbühne von ARD und ZDF mit Frank Schätzig gesprochen über sein neues Werk Helden. Warum? Weil Sie wissen, dass das ein Bestseller wird oder weil Sie es tatsächlich verschlungen haben und gesagt haben, diesem Buch muss ich auf die Beine helfen?
Frank Schätzing ist für mich eines der ganz großen Phänomene der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ich habe das Vergnügen, den zu begleiten als Kritiker seit seinem großen Erfolg Der Schwarm. Und dieser Frank Schätzing, der ist etwas, was ich in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wahnsinnig lange vermisst habe. Der füllt etwas aus, was ich bislang eben meistens bei britischen und US-amerikanischen Autoren wie Robert Harris oder Stephen King fand oder Michael Crichton. Nämlich die perfekte journalistische Recherche eines Feldes. Und dann die Umsetzung in einen Roman, und zwar einen Roman, der sich eben nicht so liest, als hätte ein deutscher Professor mal einen Thriller geschrieben, um jetzt irgendwie sein Fachgebiet zu popularisieren, sondern der wirklich auch nach den Gesetzen der Spannungsliteratur funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte ja durch meine Affenliebe als Kind einen wirklich breiten Hintergrund, was Science Fiction anging. Und dass man mich noch mal so packen und überraschen kann wie mit diesem Roman Der Schwarm, das hätte ich kaum für möglich gehalten. Und ich weiß noch, ich habe das ja im Manuskript gelesen, ja, wie ich dieses Buch las und dachte, wow, eine zweite Intelligenz bewohnt unseren Planeten Erde und wir haben die leider noch nicht bemerkt, aber diese Intelligenz hat uns jetzt langsam satt, weil wir diesen Planeten kaputt machen. Das ist eine großartige Idee gewesen. So, dadurch wurde ich auf Frank Schätzing aufmerksam. Dann habe ich als erstes natürlich den Tod und Teufel Mittelalter-Krimi gelesen, den er zuvor veröffentlicht hatte und dachte, wow, ich wohne ja auch in Köln. Der hat aber nun wirklich was auf dem Kasten, der ist ja sehr breit aufgestellt. Dann lernte ich ihn auch persönlich kennen und ich fand eben, Frank Schätzing besitzt einige unglaubliche Talente. Der macht ja auch Musik, und zwar nicht schlecht. Das hat mich extrem überrascht. Das geht so in die Richtung Glamrock. David Bowie lässt grüßen. Dann ist er ein passionierter Hobbykoch. Meine Großmutter war die erste Köchin von Theodor Heuss. Die wurde fast 100, hat sich nie von meiner Mutter getrennt. Das heißt, ich durfte der auch ein bisschen über die Schultern schauen. Und Gastrokritik und Kocherei ist ja auch so ein großes Hobby von mir. Aber Schätzing sticht mich da locker aus. Dann kann der auch noch zeichnen. Stellen Sie sich mal das vor. Und uns beide verbindet eben diese Passion für Karl Barks und Donald Duck. Deshalb war eines der ganz großen Vergnügen, ich gab ja auch mal eine Buchreihe im Mare Verlag heraus, dass ich mit Frank Schätzing zusammen ein Buch machen durfte, die tollkühnen Abenteuer der Ducks auf hoher See, wo er die 25 schönsten maritimen Donald und vor allem Dagobert Duck-Geschichten auswählte und im Gespräch mit mir kommentierte.
Gehen wir mal kurz auf den Vorgänger Tod und Teufel. Was glauben Sie, warum lesen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Deutsche ein 1000-Seiten-Wälzer über einen Dieb, der zum Kaufmann wird und das Ganze auch noch im 12. Jahrhundert. Was treibt diese Leute an?
Also Helden, die Fortsetzung von Tod und Teufel, spielt im 13. Jahrhundert. Was treibt diese Leute an? Da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ich weiß, was mich an diesem Buch begeistert, aber ich kann nicht für die hunderttausende Leser sprechen von Frank Schätzing. Wer bin ich denn? Ich kann es also nur aus meiner Perspektive beantworten. Es ist eben mehr als die Geschichte eines Diebes, der zum Kaufmann wurde, beziehungsweise in dieser Geschichte erzählt Schätzing die Geburt des modernen Finanzkapitalismus, der unser aller Leben in der Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart bestimmt. Er erzählt die Geschichte der Gentrifizierung, er erzählt die Geschichte der unsichtbaren Kapitalströme, die Geschichte der Aktienzuckerei, des modernen Bankwesens, der Vernetzung, der Globalisierung. Und man reibt sich unglaublich, ungläubig die Augen und sagt, was, das alles gab es zu Zeiten, als die Oberstolzen Köln regierten, als die Handelsbeziehungen zwischen den Kölnern Patrizier und dem englischen Königshof so eng und schon so verflochten waren, dass die italienischen Banken, die damals sich gründeten, diese Deals mitfinanzierten. Das ist so spannend erzählt. Auf der einen Seite eben wie ein Thriller von Michael Crichton, andererseits aber alles hieb- und stichfest recherchiert. Und dann hat er noch so ein paar Gimmicks in diesem Roman, die mich schon begeistert haben. Da gibt es ein lesbisches Verhältnis zwischen der englischen Königin und einer Rivalin. Und die unterhalten sich gegen Ende des Romans, das sind fast 50 Seiten, glaube ich, über ihre Rollen und die Rollen der Männer. Und das ist ein so kluges Gespräch über Politik und Macht, dass ich denke, also dafür alleine lohnt sich die Lektüre des Romans. Ich habe ja so einen Lieblingsfilm, der heißt Der König im Winter, mit Peter O'Toole und Catherine Hepburn, glaube ich. Das geht zurück auf ein britisches Stück der 50er Jahre. Der König im Winter handelt von Heinrich II., das ist der Großvater von dem König, über den Schätzing schreibt. Aber insofern war das, im Schwäbischen sagt man für Schätzing, ein Gmätswiesle, weil ich mich ein bisschen in der Zeit auch schon auskannte. Aber was ich jetzt nur dezidiert zu Frank Schätzing noch sagen muss, was mich an ihm so begeistert, ist seine Fähigkeit, sich von Buch zu Buch eben auch neu zu erfinden. Weil wenn Sie vergleichen die Handlungsfläche von Tod und Teufel, das war ja ein Thriller, da ging es um den Bau des Kölner Doms, um den Tod des Dombaumeisters und welche Interessen da dahinterstehen. Das war schon sehr gut gemacht, aber es war natürlich en miniature. Während in Helden der Vergleich da ist, liegt ja auf der Hand. Es ist natürlich der Versuch, Umberto Eco, der Name der Rose, etwas entgegenzustellen. Und da muss ich sagen, da ist einfach Schätzing auch technisch sehr gereift in den 30 Jahren, die zwischen diesen beiden Büchern liegen. Also mich hat es begeistert und ich glaube, wir haben sowas, das ist ja eine alte Theorie von mir, wir waren mal sehr gut in der Unterhaltungsliteratur, in den 10er und 20er Jahren, in der Weimarer Republik, Ende des Kaiserreichs. Aber die Nazizeit hat diesen Strang sehr zerschnitten. Und dann gab es noch mal leider so singuläre Autoren wie Johannes Mario Simmel, aber eben in einer Unmenge von wirklich drittklassigem Schund wie Konsalik und so weiter verborgen. Aber diese intelligente Unterhaltungsliteratur aller Michael Crichton, Stephen King, Robert Harris, die ging uns Deutschen lange ab, aber mit Schätzing und anderen natürlich haben wir sie. Andreas Eschbach ist auch ein Autor, den ich da durchaus schätze.
Wenn Sie so handwerklich argumentieren, vermute ich, dass in Ihnen ja auch das Wissen schlummert, wie man recherchiert wie Schätzing, wie man so viel mitteilen kann wie Schätzing. Und wie man es aber so erzählt, dass es so lesbar ist, dass es spannend ist. Könnten Sie das sozusagen auf einer theoretischen Ebene vermitteln, jüngeren Autorinnen, Autoren? Können Sie sagen, das und das ist eigentlich das Know-how, was ihr von Schätzing lernen könnt?
Also ich glaube nicht, Also ich hätte gar nicht den Ehrgeiz. Ob ich das könnte, das müsste man probieren. Aber es treibt mich nichts dazu, weil ich mich nicht als Lehrmeister sehe. Ich richte mich ja mit meinen Kritiken nicht an Autorinnen und Autoren. Ich will ja keine Regelpoetik aufstellen. Also das heißt, lieber Martin Walser, lese diese Kritik von mir und dann schreib dein neues Buch gefälligst besser. Das ist nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, ich richte mich ans Publikum, an die Leserinnen und Leser und will denen etwas erzählen, wie dieses Buch funktioniert und warum es funktioniert oder eben nicht funktioniert, mit welchen ästhetischen Kriterien man vielleicht diesen Texten gerecht werden kann oder vielleicht auch nicht gerecht werden kann. Aber ich richte mich eben nicht an Autorinnen und Autoren. Zu dem Thema hat mir aber mal Frank Schätzing was sehr Lustiges erzählt, nämlich er hatte das, weil ich ihn darauf ansprach und sagte, Sie beherrschen die Kunst, eigentlich relativ trockene Materie doch so anschaulich zu erzählen, sei es jetzt maritime Zusammenhänge oder der Finanzkapitalismus, dass es spannend bleibt. Und er sagte, ja, er hat auch das Gefühl, wenn deutsche Autoren Jurassic Park geschrieben hätte, dann wären die Velociraptoren nicht Übermenschen groß gewesen, sondern die wären so 30 Zentimeter wie Pinguine gewesen. Und das Schrecklichste, was sie angerichtet hätten, wäre, den Forschern ins Bein zu beißen. Ja? Also mit anderen Worten, irgendwie fehlt oft unseren deutschen Unterhaltungsautorinnen und Autoren das zirzensische Talent, aber das hat sich ja inzwischen auch ein bisschen gebessert. Es war eben in den Nullerjahren, sagen wir mal so, da hatte ich das Gefühl, dass die Unterhaltungsliteratur sehr hinterherhinkt. Ich muss aber auch unbedingt darauf hinweisen in diesem Kontext, dass ich Autorinnen und Autoren wie zum Beispiel Daniel Kehlmann mit seinem grandiosen historischen Roman Till oder jetzt Arno Geiger mit seinem fantastischen Roman Die Reise nach Laredo über den zurückgetretenen Kaiser, den in Rente gegangenen Kaiser, den Don Juan de Austria, seinen Bastard, ist unglaublich, unglaublich unterhaltsam auch, finde, aber natürlich auch durchaus nochmal anderen literarischen Gesichtspunkten entgegenkommt. Also wir haben inzwischen Gott sei Dank ein sehr lebendiges Biotop, auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, und sind eigentlich gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen, wie noch in den 70er, 80er, 90er Jahren, uns die intelligente Unterhaltungsliteratur aus anderen Literaturen zu übersetzen.
Und nehmen Sie sich ja in jeder Sendung druckfrisch die Spiegel-Bestsellerliste vor. Sie haben es schon erwähnt. Ist der Eindruck richtig, dass Sie lieber kritisieren als loben? Also, dass Sie sich die Dinge rauspicken, die Ihrer Meinung nach vollkommen missraten sind? Mhm. Als eine Art Lebenshilfe für Leute, kauft den Dreck bloß nicht?
Nö, das ist eigentlich, also es gibt in der Literaturkritik schon eine Tendenz, nämlich dass es leichter ist, einen Verriss zu schreiben, als ein Lob zu schreiben. Das liegt einfach daran, dass ein originelles Lob schwieriger zu schreiben ist, als einen originellen Verriss. Aber meiner Natur nach lobe ich lieber, als dass ich negative Kritiken schreibe. Auch ich möchte lieber Menschen eine Freude machen, als ihnen Verdruss bereiten. Nur sind die Bücher, die Sie auf dieser Bestsellerliste finden, oft so missraten, misslungen, banal und zum Stein erweichen, blöd, dass meine Reaktion darauf im Grunde noch immer noch relativ milde ist, selbst wenn ich einen bösen Verriss darauf folgen lasse. Ich glaube, das liegt an einem semantischen Missverständnis im Deutschen. Im Deutschen klingt bei dieser Bestsellerliste in den Ohren vieler Menschen immer noch mit, es könnte sich um die besten Bücher handeln. Aber es handelt sich ja nur um die meistverkauften. Und wenn Sie und ich uns jetzt mal überlegen, möchten wir eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands essen, dann würde uns schon die Magensäure bei dem bloßen Gedanken die Magenwände aufreißen, was da auf uns zukäme, weil wir wissen, das würde ein vollkommen unverdaulicher, unappetitlicher Autobahnraststättenmampf sein. Und nichts anderes ist das, was sich auf dieser Bestsellerliste findet. Das sind die 10 meistverkauften Bücher Deutschlands und das ist eine Repräsentanz, das ist der kleinste gemeinsame Nenner des Massengeschmacks. Ich bin ein ganz großer Anhänger des demokratischen Prinzips in der Politik, aber in der Kunst ist es natürlich verhängnisvoll. Da landet man beim rührenden Herr Hirsch und bei Herzilein. Und es ist in der Literatur bei Büchern nicht anders. Sie möchten um Gottes Willen nicht die 10 meistverkauften Bücher Deutschlands in Ihrem Regal stehen haben. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache seit 22 Jahren dieses Experiment, diesen Menschenversuch, diese Bücher wirklich zu lesen. Das ist kein Vergnügen. Freiwillig würde ich das nicht machen. Ich mache das nur, weil ich dafür unverschämt viel Geld bekomme.
Ist denn der Eindruck richtig, dass historisch gesehen immer mehr Bücher in der Tonne landen? Also mit anderen Worten, dass der Massengeschmack immer schlechter wird?
Das glaube ich nicht. Aber ich habe das nicht überprüft. Also irgendjemand anderes muss sein Leben damit zubringen, wissenschaftlich auszuwerten, wie viele Bücher ich vor 15 Jahren in die Tonne gekloppt habe und wie viel ich heute verwerfe. Ich hoffe nicht, dass ich verbittere und es immer schlimmer wird, aber tatsächlich, also es ist ganz interessant, soziologisch einige Betrachtungen daran zu knüpfen. Die Hirnpest in Buchform war, glaube ich, in den 2010er Jahren der Regionalkrimi. Jede blöde Gastwirtschaft in Ostfriesland oder in der Eifel oder in Ober- oder in Niederbayern musste in einem Kriminalroman verewigt werden und fand dann eine entsprechende Leserschaft, die sich daran in einer Art Eigenblutdoping besaufen, dass ihre Metzgerei, ihre Gastwirtschaft, ihre Pension jetzt in diesem Krimi vorkommt.
Und das ist dann ins Fernsehen geschwappt.
Und das ist auch ins Fernsehen geschwappt und da wurde es quasi natürlich intellektuell nochmal ein bisschen runtergedimmt. Aber was der Regionalkrimi in den 2010er Jahren war, ist jetzt die Romantasy eben in unserer Gegenwart. Und wie gesagt, davon verstehe ich ja ein bisschen was, also von den Ingredienzien. Ich habe ja nichts gegen Fantasy-Romane und ich habe erst recht nichts gegen feministische Fantasy-Romane. Ich finde die sogar grandios, nur eben gibt es die wirklich von Meisterinnen dieses Gewerbes, Joanna Russ beispielsweise oder die schon erwähnte Ursula K. Le Guin, die ja als die große Ideengeberin der letzten Biennale in Venedig wirklich nochmal zur Unsterblichkeit fast gebracht wurde. Ich war sogar mit der Dame verabredet, die wohnte in Oregon, für Druckfrisch, weil ich die seit Kindesbeinen an bewunderte. Und zwar gerade für ihr vielfältiges Werk, das Fantasy-Romane und Science-Fiction-Romane umfasst. Sie hat im Grunde das Konzept des Genderns, des Doing-Gender in den 60er Jahren bereits in einem Science-Fiction-Roman ausgelotet, der nach wie vor zum Profundesten gehört, was man da lesen kann. Ich war mit ihr verabredet, aber leider ist sie vorher gestorben. Das gibt's auch, dass man einfach zu spät kommt. Wir waren für den Sommer verabredet, sie starb, glaube ich, im Frühjahr.
Besonders hart gehen Sie, ist mein Eindruck, mit Bestsellern um, die junge Leserinnen beeindrucken, Stichwort New Adult. Ist der Eindruck richtig oder sind die Bücher einfach so, dass sie kritisieren müssen?
Nö, also da gibt es nicht irgendwie, also New Adult ist ja quasi Romantasy, ja, das ist, es handelt sich weitgehend um Fantasy-Romane. Es gibt dann nochmal Subgenres wie Sport, so eine Eishockey-Legende und so weiter. Gar nicht. Die verglichen mit den Gewaltpornos eines Sebastian Fitzeks habe ich jetzt nicht große Aversionen ausgerechnet gegen New Adult. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Buch dabei ist, das mich in der Seele berührt oder gar mein Herz berührt, sehr, sehr gering. Aber man soll es ja nie ausschließen. Vielleicht schreibt auch Sebastian Fitzek als Neuestes einen Sonettenkranz, der mich begeistert.
Wenn jüngere Leserinnen in großer Zahl das Buch entdecken und wieder mehr Bücher lesen, ist das ein Wert an sich?
Eine profunde Frage. Ich beantworte es gerne mit einer Gegenfrage. Was würden Sie von einem Gastrokritiker halten, der nach der Maxime operiert, Essen, Essen, Essen. Hauptsache, es wird mehr gegessen, egal was. Ich glaube, verstehen Sie, ich lebe ja in einem Land der ersten Welt. Ich verstehe mich nicht als Teil einer Alphabetisierungskampagne, sondern den Leuten Lesen und Schreiben beizubringen, das ist Aufgabe unserer Schulen und ich hoffe, sie machen ihren Job. Aber mein Job ist ein anderer. Also ich kann nicht dafür sorgen, dass Menschen überhaupt den Weg zum Buch finden. Ich bin gerne bereit, fürs Lesen, für Literatur zu werben. Und meine eigene Leserbiografie, Heftroman, Comic, Science-Fiction-Roman und so weiter, ist ja durchaus dazu angetan, dass man tatsächlich bei Perry Rhodan anfangen kann und bei Friedrich Hölderlin enden. Das will ich alles nicht verleugnen und mir ist jede Hybris da fremd. Ich habe auch keine Berührungsängste. Wie gesagt, man muss schon auch in die Untiefen des Schunds, um auch irgendwo sein literaturkritisches Besteck mal wieder zu eichen oder zu normen oder wie man immer sagen kann. Also ich habe nichts dagegen, wenn junge Menschen Romantasy-Bücher lesen, aber es gibt eben auch richtig gute. Und den Unterschied zwischen den Guten und den Schlechten festzumachen, das ist, glaube ich, Aufgabe der Kritik. Der komme ich nach.
In Ihrer gerade erschienenen Bestseller-Bibel haben Sie ja Ihre Bestseller-Kritik aus 20 Jahren zusammengestellt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Ihre Shitliste viele prominente Namen enthält. Ken Follett, Henning Mankell, Tom Clancy, John Grisham, Dan Brown, Ferdinand von Schirach, Harpe Kerkeling, Martin Suter, Sebastian Fitzek, Elke Heidenreich. Was eint all diese prominenten Buchautorinnen und Autoren Ihrer Meinung nach?
Wahrscheinlich wenig, außer dass Sie mit den 26 Buchstaben des Alphabets das eine oder andere misslungene Buch produziert haben. Aber jedes schlechte Buch ist auf seine eigene Art und Weise schlecht. Und wahrscheinlich ist es genau wie im berühmten Romananfang von Tolstoi an Anna Karenina so, dass sich alle guten Bücher irgendwie oder alle glücklichen Bücher irgendwie ähneln, alle schlechten Bücher, aber jedes auf seine eigene Art und Weise schlecht ist.
Könnten Sie von Ken Follett oder Martin Suter noch überrascht werden durch ein gutes Buch? Oder?
Martin Suter hat mich sogar überrascht, weil er einmal ein fast gutes Buch geschrieben hat. Er war ja schon ziemlich weit. Das war ein Roman über einen aus Indien stammenden Molekularkoch in Zürich, der sehr intelligent war und leider dann quasi im letzten Drittel ins Klischee abrutschte. Aber nö, ich habe ja auch mal einen Suter positiv besprochen. Und Ken Follett hat mit Der Nadel, glaube ich, ganz sicher einen wunderbaren Thriller geschrieben, aber das ist schon lange her. Während ich nun ausgerechnet seine Mittelalterromane, wenn wir es vergleichen zum Beispiel mit denen von Schätzing, unerträglich ausgewalzt sehe, und das ist wirklich Sozialdemokratie in Action, dass die nicht im 14. Jahrhundert die Labour Party gründen, ist alles.
Warum kaufen die Leute mehr schlechte als gute Bücher? Was ist da sozusagen der Kompass?
Ich kann nicht für die Leute sprechen. Da müssen Sie die Leute fragen. Ich kann darüber spekulieren, aber ich bin weder gewählt noch repräsentativ, noch ich bin kein Soziologe. Ich mache mir die einen oder anderen Gedanken. Ich glaube, das ist dieselbe Frage wie, warum essen die viele Menschen bei McDonald's? Warum strömen sie zu Burger King und Kentucky Fried Chicken? Warum trinken sie diese schreckliche Plörre, die man halt so in Bahnhofskiosken als Bier verkauft, warum greifen sie zu diesen schrecklichen Backwaren, die vollkommen ungenießbar sind? Das liegt daran, weil wir in Deutschland keine funktionierende Bierkritik haben, keine Brötchenkritik haben, keine funktionierende Esskritik. Die Menschen sind, glaube ich, also jedenfalls, ich werde in diesem Jahr 60, man soll die Kollektivblödheit der Menschheit nicht unterschätzen. Ich fürchte, dass das Gute immer selten und rar ist und dass das Miese und Abgeschmackte und Blödsinnige und Vulgäre stets vorhanden ist. Und man muss an seinen Grundeinstellungen arbeiten, damit man ein bisschen per aspera ad astra sich aus dem irdischen, erdenschweren Dasein zu den Sternen erhebt.
Nun ist es ja auch so, dass Sie in der Bestseller-Bibel durchaus auch loben, sonst wäre es ja auch langweilig. Was machen Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Benedikt Wells oder Juli C. oder Judith Herrmann richtig, wenn sie den Massengeschmack treffen? Was ist sozusagen ihre Formel, ich setze das in Anführungszeichen, um einerseits sie glücklich zu machen und andererseits Hunderttausende von Käufern?
Es gibt keine Formel. Nochmal, wenn es in irgendeiner Weise nur das Bedienen eines Algorithmus oder sonst was gäbe, dann würde ich morgen auch Romane schreiben. Ich besitze jedenfalls nicht diesen Stein der Weisen, der dafür sorgt, dass ein Roman sich in hunderttausendfacher Ausfertigung verkauft und gleichzeitig nach ästhetischen Gesichtspunkten befriedigend ist. Sondern das Gegenteil ist so, man muss ja immer wieder eigentlich ein Freudentänzchen aufführen, dass die deutschsprachige Bestsellerliste erstaunlicherweise auch Autoren und Autorinnen wie Thomas Hettche, Antje Ravik-Strubel, Juli C., Judith Herrmann aufweist, Julia Frank, die es schaffen, der schon erwähnte Daniel Kehlmann, Arno Geiger, die es schaffen, mit wahnsinnig komplexen, sehr gut erzählten, durch und durch originellen Plots in Massenpublikum zu erreichen. Wissen Sie, wenn das alles nur diese formelhaften Ken Follett, Sebastian Fitzeks wären, dann wäre mir mein Leben als Literaturkritiker auch viel zu langweilig geworden. Man muss ja vielleicht sich in Erinnerung rufen, warum ich diese Spiegel-Bestsellerliste überhaupt bespreche. Das lag ja daran, dass als mir vor über 20 Jahren diese Fernsehsendung in der ARD angeboten wurde, die Redaktion und ich zunächst nicht wirklich auf ein Verständnis kam, was den Inhalt dieser Sendung sein soll. Die hatten ja eine Talkshow im Studio eigentlich geplant und hatten auch da eine ganz bestimmte Art von Gästen vor Augen. Und nach mehreren Vorgesprächen sagte ich irgendwann in meiner Wut, ich weiß genau, was ihr euch vorstellt. Ihr wollt eine Talkshow und da soll Platz nehmen auf dem Sofa Karl Lagerfeld und Günther Netzer und der Papst und vielleicht noch H.P. Kerkeling oder sowas, ja. Und da trat ein Funkeln in deren Augen und sagte, Herr Scheck, endlich haben Sie verstanden, was wir wollen. Er sagte, ja, das weiß ich schon, was ihr wollt, aber ich will das nicht. Weil das sind ja vielleicht alles interessante Menschen, aber schreiben können die nicht für 5 Pfennig. Deren Bücher interessieren mich null. Das ist der Trash, der Abschaum, der Schaum unserer Tage vielleicht, ja. Aber da erinnerte ich mich daran, dass ich eben mal ein Essay des amerikanischen Autors Gore Vidal, der schon in den Tagebüchern von Thomas Mann erwähnt wird, mit einem früheren Roman in den 50er Jahren, der war schwul wie Winnetou, das hat Thomas Mann natürlich gefallen. Jedenfalls, der Gore Vidal, der schrieb mal in den 60er Jahren einen wirklich bemerkenswerten Essay, wo er die Bestsellerliste der New York Times vom ersten bis zur letzten Seite gelesen hat. Die New York Times listet 20 Titel auf, nicht 10. Sachbuch und Belletristik und er wertete das aus, was er da gelesen hat, um quasi dem Land, wie er es ausdrückte, literarisch den Puls zu fühlen. Und ich bot den Fernsehredakteuren an, lasst uns doch mal versuchen, ob ich in 5-6 Minuten diese Bestsellerliste, die Top 10, besprechen kann. Und dann habe ich den Rest der Sendung, um mit den Leuten zu sprechen, die mir am Herzen liegen, von denen ich annehme, dass sie wirklich Literatur produzieren. Und dann sagten die, das können wir uns nicht so richtig vorstellen, machen Sie mal. Und ließen mich mal so eine Probenummer davon abliefern. Und dann war klar, okay, das hat Ihnen gefallen und dann machen wir es mal so. Und das wurde zum Markenzeichen der Sendung. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber es war eben etwas, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, weiß Hölderlin. Also ich sah zu meinem großen Kummer eigentlich dieses Angebot, hey, du darfst im ersten Programm eine Fernsehsendung über Literatur machen, davonschwimmen, weil ich mich nicht einigen konnte über den Inhalt der Sendung. Also es war ein Kompromiss, aber es war kein schlechter Kompromiss, glaube ich. Was ich allerdings nicht ahnte, dass ich mich in diesem Moment dazu verurteilt hatte, die nächsten 20 und wer weiß noch wie viele Jahre, diese Schmöker zu lesen. Aber andererseits, ja, der Menschenversuch geht weiter.
Was unterscheidet den Schmöker von Stephen King von dem Schmöker von Martin Suter, literarisch gesehen?
Stephen King ist sehr, sehr ehrgeizig literarisch. Und Stephen King zu unterschätzen, glaube ich, ist eines der größten, wäre eine der größten Blödsinnigkeiten, die man als Literaturkritiker begehen darf. King ist ebenfalls sehr, sehr wandlungsfähig. Denken Sie nur an, ich glaube, also was von Stephen King sicher bleiben wird, ist Misery. Schon alleine die Idee der Entführung eines Schmöker-Autors von seinem Fan, die allmähliche Amputation, weil er nicht das schreibt, in welche Richtung es geht, das ist ein absolutes Meisterwerk. Zweites Meisterwerk von Stephen King, Christine, die Idee, dass ein Auto ein Vampir sein kann. Die meisten Menschen, die ein Auto fahren, die haben tatsächlich einen Vampir, der sich an ihrem Blut mästet, der sich an ihrem Geld mästet, nur sie wissen es nicht. Henry Ford sagte ja schon, wenn die meisten Menschen wüssten, wie viel sie ein Auto kostet, dann würden sie es niemals bezahlen und niemals fahren. Also das sind schon wirkliche großartige Leistungen von Stephen King, auch wenn ich mich mit dem einen oder anderen seiner Romane, insbesondere mit dem Dunklen Turm und so weiter, den Ganzlinger-Roman nicht so gut anfreunden konnte. Für mich der brillanteste Stephen King ist der Autor von Das Geheimnis eines Sommers, der verfilmt wurde von Rob Reiner, auch ein wunderschöner Film, Stand by Me. Mhm. Eigentlich ist die Spezialität von Stephen King das, worüber er am faszinierendsten schreibt, Kindheit. Kindheit in den USA der 50er und 60er Jahre. Und das verbindet ihn zum Beispiel mit Benedict Wells.
Vor 5 Jahren haben Sie einen eigenen Buchkanon herausgegeben, die Liste der 100 wichtigsten Bücher der Weltliteratur. War das so eine Art Verzweiflung über die aktuellen Bestsellerlisten oder wie ist die Idee entstanden?
Nein. Sie müssen, wenn, dann den Untertitel richtig zitieren. Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi. Weil erst dadurch wird das Ironiesignal gesetzt. Lieber Kurt Schnippen, mir ist natürlich auch klar, dass ein Kanon der Weltliteratur nicht von einem einzigen Kritiker und sei er Gott begnadet erstellt wird, sondern die einzigen Instanzen, die einen Kanon erstellen, sind die Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben. Also das kann man nur als ironisches, als ja fast schon satirisches Unternehmen empfinden. Aber manchmal ist ja Größenwahn auch ganz lustig und deshalb habe ich als allererstes Buch in meinen Kanon Astrid Lindgrens Carlsson vom Dach aufgenommen, den Größenwahnsinnigen schlechthin. Mir war es wichtig, die Kanones, die bislang aufgestellt wurden, damals von Fritzi und Radatz in der Zeit. Die unternahmen ja so einen Versuch, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur zusammenzustellen. Da war es aber das Faszinierende, das war in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, dass unter den 100 Büchern sage und schreibe eine einzige Autorin dabei war. Und das war ausgerechnet auch noch Anna Segers mit ihrem schrecklichen Kolportage-Roman, das Siebte Kreuz. Ja. Ein Roman, der in meiner Wertschätzung etwa auf Platz 13.789 landen würde. Also wenn schon Anna Segers, dann mit dem Roman Transfer, aber auch der käme über Platzierung von 1172 oder so nicht hinaus. Dann gab es meinen lieben und verehrten Kollegen aus dem letzten Jahrtausend, wie hieß er gleich noch? Ranitzky, ja, Marcel Reich-Ranitzky, der bescheiden wie er ist, Mein Kanon veröffentlichte. Das waren aber etwas, das waren nur Werke der deutschen Literatur, der deutschsprachigen Literatur. Und also wie man sich so selbst kastrieren kann, intellektuell kastrieren kann, dass man in dem Unternehmen, die Literatur war, die erste globalisierte Branche der Welt. Schon Homer schöpfte die Stoffe, über die er schrieb in der Ilias und der Odyssee, aus anderen Kulturkreisen hauptsächlich, und sich dann wieder auf die Position des 19. Jahrhunderts mit all den Folgen und so weiter zurückzuziehen, einer Nationalliteratur. Also das erschien mir fürs 21. Jahrhundert absurd. Deshalb, mir war klar, ich möchte einen internationalen Kanon, ich möchte Südamerika, ich möchte Afrika berücksichtigen, ich möchte natürlich auch mehr Frauen da drin haben, wenn auch eine Parität nicht zu leisten ist, weil in dem Moment, wo man auch historisch einigermaßen gerecht sein möchte, es wird eben außer Sappho in der klassischen, in der griechischen und der römischen Literatur verdammt dünn, was Frauen angeht. Und im Mittelalter entdecken wir zwar gerade wieder ein paar, aber auch da werden sie nie auf eine 50-50-Paarung kommen. Das heißt, wenn sie einigermaßen gerecht gegenüber vergangenen Zeiten sein wollen, bei so einem kanonischen Unternehmen, und nicht nur die Gegenwart zum Zug kommen lassen, dann wird Geschlechterparität schwer. Aber es war jedenfalls ein Unternehmen, was mir großen Spaß gemacht hat, was mich auch ein bisschen dazu zwang, mich nicht immer ans Rad der Gegenwart zu flechten. Wissen Sie, Literaturkritik ist ja mitunter auch schlimm, weil ich ja meistens Neuerscheinungen lesen muss. Ich würde aber viel lieber Fontane lesen oder Ovid oder sowas. Ja. Und gut, manchmal hat man die Gelegenheit einer Neuübersetzung, um solche Wünsche zu beschreiben. Aber mir tat es ganz gut, ein bisschen für dieses Unternehmen auch mal wieder einzutauchen in klassische Literatur.
Mhm. Sie sprachen von dem Vergnügen, das Sie hatten, als Sie das zu den Kanon zusammengestellt haben. Ich habe mir wiederum das satirische Vergnügen bereitet und habe Ihren Kanon verglichen mit dem Kanon Spiegel, der kürzlich erschienen ist, mit dem Kanon der Zeit von 2023 und dem Kanon von Reich-Ranitzky und die Schnittmenge gebildet. Und die Schnittmenge besteht aus Ingeborg Bachmann, Hertha Müller, Franz Kafka, Thomas Mann. Können Sie damit leben?
Was bleibt mir anders übrig? Möchten Sie, dass ich mich jetzt vor Ihrer Kamera erschieße? Den Gefallen werde ich nicht tun. Ich fürchte, ich werde damit leben müssen, ob ich Ja oder Nein sage. Nein, ich kann damit nicht leben. Ich protestiere. Ich nehme diesen Preis nicht an. Nein, ernsthaft. Ich kann damit nicht leben, weil es eben diese Reduktion auf die deutschsprachige Literatur beinhaltet und alles, also jede Faser meiner literaturkritischen Existenz rebelliert dagegen. Ich komme vom literarischen Übersetzen her, das habe ich zwischen meinem 13. und 30. Lebensjahr gemacht und ich möchte mich nicht wieder auf die Strukturen des 19. Jahrhunderts einlassen. Das habe ich an meinem Studium gehasst. Ich habe mit der Germanistik angefangen, aber ich wechselte ganz schnell zur Komparatistik. Verdammt nochmal, ich möchte mich doch nicht nur als Germanistik-Sau in den Texten suhlen, die nur in deutscher Sprache geschrieben sind. Das ist, wie kann man sich denn selber so verblöden, diese Mauern einzuziehen? Weil ich habe noch keinen Schriftsteller getroffen, keine Schriftstellerin, in deren Regalen nicht neben Goethe Flaubert steht, die Gabriel Garcia Marquez zur Kenntnis nehmen. Natürlich die beiden prägenden Autoren für das 21. Jahrhundert, die echten Portalfiguren, deren Bedeutung, so wie Jane Austen oder Franz Kafka fürs 19. oder fürs 20. Jahrhundert sind. Es ist Roberto Bolaño, ein Chilene, und David Foster Wallace, ein US-Amerikaner, in meinen Augen jedenfalls. Also, verstehen Sie, ich kann doch nicht so tun, als gäbe es die nicht, und stattdessen Ingeborg Bachmann lesen. Ich mag Ingeborg Bachmann sehr, ich mag auch Max Frisch sehr, aber für unsere Gegenwart ist Roberto Bolaño und David Foster Wallace, glaube ich, wichtiger. Oder dessen eher Autorinnen und Autoren von heute würde ich eher raten, daran anzuknüpfen.
Für Ihren Kanon lassen Sie nur ein, Sie nennen es Goldstandard zu, ich zitiere: Daran liegt für mich das Geheimnis wirklich großer Literatur, dass sie unsere Weltanschauung verändert. Liegt da die Latte nicht ein bisschen hoch?
Ja, aber wie hoch? Also ich kann sie ja nicht höher legen, als wenn ich einen Kanon zusammenstellen möchte.
Ja, nur Weltanschauung verändern ist natürlich für einen Roman schon, ja, also mir fallen nicht so viele Romane ein.
Ja, aber mir schon. Also darum geht's ja. Verstehen Sie, für mich ist ja Literatur kein heiterer Zeitvertreib. Das ist doch nicht ein Hobby, sondern das ist etwas, was mich existenziell ausmacht. Franz Kafka sagt, ich bin Literatur. Ich bin nicht Literatur, aber es ist etwas, was mich in meinem tiefsten Wesen berührt und begleitet, nährt und speist. Wer Samuel Beckett gelesen hat, der sieht die Welt mit anderen Augen an als vor Samuel Beckett. Wer die schon erwähnten Roberto Bolaño oder David Foster Wallace gelesen hat, aber auch Gabriel Garcia Marquez, das sind Autoren, die einem im innersten Wesen verändern. Wer mit Virginia Woolf und Orlando durch die Zeit gerauscht ist und den Geschlechterwechsel durchgemacht, der denkt anders über Männer- und Frauenbilder nach. Und natürlich niemand,
Tim und
der
Struppi?
Wer Captain Haddock gelesen hat mit seinen Schimpforgien, ja, die sich ja in immer neuen Höhen hinaufschrauben, bis hin zu ihr elenden Kakerlaken, Vegetarier, Politiker. Ja, nach Politiker ist dann Schluss. Der hat doch auch eine andere Weltsicht, wohlgemerkt. Mit das Wichtigste, was eine Literatur bieten kann, ist ja ein Ausweg aus der eigenen Bubble, aus der Schneekugel seiner Selbstgewissheiten, seiner Vorurteile, seiner Selbstsicherheiten rauszukommen und wirklich existenziell erschüttert zu werden. Das heißt, brillante Literatur zwingt mich ja auch, in Ecken der Welt hinzuschauen, wo ich freiwillig nicht hinschaue. Kim de l'Orison mit dem Blutbuch, ja, die Schilderungen, wie es ist, nach irgendwelchem Bahnhof 6 mit dem Sperma wildfremder Menschen im Arsch durch Zürich zu wackeln, das brauche ich auch nicht unbedingt jeden Tag. Andererseits eröffnet es Erfahrungswelten, wo ich sagen muss, Chapeau, habe ich so noch nie gelesen. Das ist ja das Geheimnis, dass mich das Medium Literatur in der Lage versetzt, in die Haut anderer Menschen zu schlüpfen, auch wenn das manchmal sehr unappetitlich sein kann, oder ins Fell anderer Wesen. Verstehen Sie, ich kann ja tatsächlich, das ist das, was Kafkas Brillanz ausmacht, aus in einem Moment die Perspektive einer Maus einzunehmen und im nächsten den Blickwinkel einer Katze. Und das verschafft mir eben große Literatur, meinen Kopf mit sanften Ohrfeigen in eine Richtung zu wenden, in die ich freiwillig nicht hingeguckt habe.
Schatzinsel ist doch auch in dieser Liste von Ihnen, ne? Habe ich es richtig in Erinnerung? Die Schatzinsel hat tatsächlich meinen Blick auf die Welt sehr verändert, weil wir mussten ja als Schüler damals Päckchen schicken in die DDR. Und dann haben wir Strumpfhosen reingepackt und Schokolade und Kakao. Und dann kam ich ein Paket zurück mit dem kommunistischen Manifest und der Schatzinsel. Und da hat sich mein Blick auf den Sozialismus und den anderen Teil Deutschlands radikal verändert, weil ich nämlich gegeneinander gestellt habe, was ist das eine Paket wert und was ist das andere. Und das Paket aus der DDR war viel mehr wert als das, was ich darüber geschickt hätte. Das nur am Rande.
Wissen Sie, wie die Schatzinsel ausgeht?
Nein, nicht mehr.
Der Papagei, den Long John Silver auf der Schulter hat, der schreit zum Schluss, und das ist das Ende der Schatzinsel, Dukaten, Dukaten. Weil die Schatzinsel ist natürlich auch ein Roman über die DNA des Kapitalismus.
Ja. Darum habe ich es von DDR gekriegt. Ja. Gleich zur Frage aller Fragen. Wie definieren Sie literarische Qualität?
Ich bleibe bei dieser Formulierung. Also ich fange vielleicht so rum an. Jedes Buch bringt die Maßstäbe, nach denen es beurteilt wird, selber mit. Es stellt diese Maßstäbe selber auf. Es gibt keinen literaturkritischen Urmeter, den ich irgendwo in einem Tresor in meinem Keller aufbewahre und mit dem ich sozusagen, das ich an jedes Buch anlege. Ich schlage nicht jedes Buch über einen Leisten. Natürlich will ein Kochbuch anders beurteilt werden als ein Thriller, als ein moderner Lyrikband. Also diese Kriterien werden tatsächlich vom Werk selber erstmal aufgestellt. Und dann gibt es ein paar handwerkliche Sachen, gar nicht so wenige, dass man sich mal anschaut, wie kann der Autor, die Autorin, denn eigentlich eine Handlung bauen? Aus welcher Perspektive erzählt sie? Welche Finessen, welche raffinierten Sprachopern werden in diesem Text inszeniert? Gibt es da eine Vielzahl von Tönen? Besitzt die Autorin, der Autor die Fähigkeit, neben der Erzählerstimme glaubhafte Dialoge zu schreiben? Da hilft es zum Beispiel auch laut zu lesen. Wie ist es mit Landschaftsbeschreibungen? Und dann nicht das Geringste natürlich, wenn ich an Philip Roth denke oder an Martin Walser, wie geglückt sind denn zum Beispiel die Liebesgeschichten, ja? Oder die Geschichten der Abhängigkeit. Walser war ja der große Autor der Abhängigkeit im Berufsleben von Chefs und Untergebenen, von Macht im Betriebsleben tatsächlich ausdrücken konnte. Der war ein ganz brillanter Analytiker solcher Machtbeziehungen. Das hat mir immer sehr imponiert an seinen Romanen. Also, es gibt viele, viele Kriterien und natürlich schadet es nichts, nicht wenn man schon ein bisschen was gelesen hat, wenn zum Beispiel wie jetzt bei der aktuellen Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang aus Südkorea mit ihrem berühmtesten Roman Die Vegetarierin sie darin eine Geschichte erzählt, wo eine Frau die Sehnsucht hat, von einem Tag auf den anderen hört sie auf, Fleisch zu essen, entfremdet sich ihrer Ehe, ihrer Familie und hat die Sehnsucht, zur Pflanze zu werden. Dann ist es natürlich schön, wenn einem bei dieser Geschichte, die ja auf ganz kleinem Raum, 220 Seiten oder so, erzählt wird, einfällt, Moment mal, die Geschichte, dass eine Frau zur Pflanze wird, die gab es schon mal. Die erzählt Ovid in den Metamorphosen. Da ist es Daphne, die wegläuft vor Apoll, ihrem Vergewaltiger. Und wir wissen aus den Metamorphosen, die Verwandlung setzt erst ein, wenn das Leid grenzenlos wird. Und Daphne verwandelt sich in den Lorbeerbaum. Und die Sehnsucht, dieser Frau zur Pflanze zu werden, ist eigentlich Daphnes Sehnsucht. Die flieht aus einem ihr unerträglichen patriarchalen System. Und wenn man solche Strukturen erkennt, analysiert und dann benennen kann, dann kann man auch noch mal anders mit Texten umgehen. Das sind jetzt glückhafte Erkenntnisse oder Einblicke in Texte, die man gewinnen kann. Dazu schadet eine gewisse Belesenheit nicht.
Ja, ist möglicherweise das entscheidende Kriterium für literarische Qualität des Erfundenes nicht unglaubwürdig sein darf?
Ach, das will ich gar nicht so verabsolutieren. Einer der lustigsten Texte, die ich kenne, ist die Autobiografie eines alten Quadrats. Wie glaubwürdig ist ein altes Quadrat als Erzähler? Keine Ahnung. Aber es ist zumindest ein sehr origineller Ansatz. Was ich übrigens nicht kleinreden möchte, ist, ich bemühe mich nicht sonderlich ernst zu nehmen. Ich hänge dem alten Feuilleton-Grundsatz an, dass es Aufgabe des Feuilletons ist, Dinge leicht zu machen. Insbesondere in Deutschland, wo wir so sehr zum Tiefsinn, zur Schwermut und so weiter neigen, da ist es ganz gut, ein bisschen die Luft aus Dingen rauszulassen und die Ehrfurcht vor Podesten ein bisschen klein zu halten. Es ist auch die Formenreichtum des Feuilletons, die mir es angetan hat. Ich bin ein großer Bewunderer des Feuilletons der 20er Jahre und denke immer, dass wir dahin, also der Weimarer Republik, dass wir zu Kurt Tucholsky und zu Karl Kraus und zu zu den beiden Alfreds, also Alfred Polger und Alfred Kerr, zurück müssen und auch einen gewissen formalen Reichtum da wieder kultivieren müssen. Mit anderen Worten, was Literatur, die mich begeistert, haben sollte, es schadet nicht, wenn sie einen gewissen Sinn für Humor hat. Wobei der Humor kann schon auch sehr schwarz sein. So wie der Humor von Franz Kafka.
Ja, von Van Wagers Losser stammt der Rat an einen jungen Schriftsteller. Gute Romanstoffe liegen an den Weggabelungen des eigenen Lebens. Stimmen Sie dem zu?
Ich stimme zu, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, sich von Vargas Llosa Rat zu holen. Was ist eine Weggabelung meines eigenen Lebens? Als alter Science-Fiction-Kopf weiß ich ja, dass es diese Theorie gibt, dass jede unserer Entscheidungen dazu führt, dass sich ein Paralleluniversum bildet. Also in dem Moment, wo ich beschließe, mit dem linken Fuß aufzustehen, lebe ich schon in einem anderen Universum als in dem Universum, in dem ich beschlossen hätte, mit dem rechten Fuß aufzustehen. Wenn er das mit Weggabelung meint, ja. Wahrscheinlich meint er dann aber die vermeintlich großen Entscheidungen, wen ich heirate, welchen Beruf ich ergreife, ob ich Kinder in die Welt setze oder nicht, ob ich ein Unternehmen gründe.
Ich glaube, er meint so einen gewissen Wirklichkeitsbezug. So. Mit Benedikt Wells hab ich auch darüber diskutiert und er meinte, sich abgrenzend, mein Schreiben ist nicht das Beschreiben von Wirklichkeit, sondern das Beschreiben von Sehnsucht. Und das suche er, Benedikt Wells, in Romanen und das ist das, was ihn eigentlich antreibt. Also Heartland als Versuch, seine Sehnsucht zu einer Jugend zu beschreiben, die er nicht hatte.
Ich glaube, da stimme ich mit Benedikt Wells vollkommen überein. Ich lese und ich schreibe aus einem Gefühl des, das kann es doch nicht gewesen seins. Ich empfinde ein tiefes, existenzielles Unbefriedigtsein über mein Leben und muss es mir schöner machen, als ich es vorfinde. Und das gelingt mir mit Hilfe von Literatur.
Wenn Sie einem jungen Autor gegenüber sitzen, der anfängt zu schreiben, trauen Sie sich zu, aufgrund Ihrer lebenslangen Beschäftigung mit Literatur, ihm zu sagen, welche drei Fehler er nicht machen sollte?
Auf gar keinen Fall. Ich bin kein Pädagoge. Ich habe weder die Sehnsucht nach der Gesellschaft junger Autoren, also ich suche diese Gesellschaft nicht, noch würde ich jungen Autoren raten, die Gesellschaft von Literaturkritikerinnen und Literaturkritikern zu suchen. Das ist eine andere Branche. Kritiker kommen am Ende der literarischen Verwertungskette. Ja, wenn das Buch in einem Lektoratsprozess durchlaufen hat, sehr viele Leser haben es schon von verschiedenen Leuten Seiten beleuchtet. Nicht an den Anfang. Also das wäre wirklich das Pferd vom Schweif aufgezäumt. Das wäre total falsch.
Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, beschreiben Sie in Ihrem Buch, wie oft Ihnen Literatur geholfen hat, im Leben. Also ja. Lesen hilft. Wobei?
In extremis. Wer ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, hat vermutlich existenzielle Krisen zu bewältigen gehabt. Das kann der Verlust, der Tod naher Angehöriger sein, das kann das Ende einer Liebe sein, es kann das Zerbrechen einer Ehe sein, das kann der Tod eines Kindes sein oder das Tod eines geliebten Haustiers. Das kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, das kann ein Konkurs sein, das kann eine öffentliche Demütigung sein, etc. In solchen existenziellen Krisensituationen erweist sich nicht nur aus welchem Holz man selbst gemacht ist, sondern erweist sich, dass die Reservoire an Trost, die unser Leben bietet, unsere Gesellschaft bietet, ja relativ übersichtlich sind. Mancher mag da Trost auf dem Golfplatz finden. Ich zähle nicht dazu. Auch die Angebote, die mir die Kirchen dafür machen, kommen für mich nicht in Frage. Ich kann mich auch nicht als gläubiger Marxist bezeichnen und sagen, mein Leben gab ich ja hin im Kampf der Arbeiterklasse, sondern ich muss mich schon auf das konzentrieren, was mir in solchen Situationen hilft, weiter zu leben. Und das ist Bach und es ist Mozart und vor allem Beethoven in meinem Falle. Es ist auch Bruckner, es ist aber vor allem eben Literatur. Und da ist mir Friedrich Hölderlin und allerdings auch Jane Austen und Thomas Mann und Arno Schmidt und Karl Barks mit seinen Donald-Duck-Geschichten. Nicht zu vergessen Charles M. Schulz mit seinen Geschichten über diesen kleinen, glatzköpfigen Jungen mit abstehenden Ohren, der mir so eigentümlich ähnlich sieht, sodass ich mich auch sehr identifizieren kann, auch in dem Bemühen um die Liebe des kleinen rothaarigen Mädchens, die ihn nie erhören wird, Charlie Brown. Jedenfalls sind mir solche Texte lebenswichtig.
Das war der BookTok-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern. Mehr zum Thema und viele weitere Workshops von Bestseller-Autorinnen und Autoren findet ihr auf book-talk.de. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Podcasts habt, hört gerne auch in unsere anderen Formate rein. Im Reporterfabrik-Podcast geht es um journalistisches Handwerk und Medienwissen von Profis für euch. Der Podcast Hi und Nun bringt Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zusammen und schafft Raum für echte und kontroverse Debatten. BookTok ist ein Projekt von Korrektiv, dem gemeinnützigen Medienhaus. Weitere Infos zu uns und unseren Angeboten findet ihr auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.